Herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Syrup Podcasts, bei dem wir über Jugendkultur, Sneaker und Mode reden. Heute ist Young Rocks da.
Was geht ab?
Young Rocks ist einer meiner Lieblingsproducer, hat mich sehr, sehr beeindruckt damit, dass er es geschafft hat, sich selber auf die Map zu bringen und aus eigener Kraft mit den Möglichkeiten, die jeder hat, sprich Social Media, Instagram, TikTok, einen Community aufzubauen, der er viele Tipps gibt bezüglich Producen und es aber auch schon zu vielen anderen Placements geschafft hat. Aus eigener Kraft, was ich sehr beeindruckend finde.
Dankeschön.
Da reden wir heute mit ihm ein bisschen drüber. Er gibt ein paar Tipps, er beantwortet mir ein paar Fragen, dass ich auch weiß, was ein Producer eigentlich macht und wo der Unterschied zwischen einem Placement, einem Beat und vielen anderen Sachen ist. All das werden wir in dieser Folge besprechen. Wir thematisieren auch noch kurz, was Adidas mit dem Yeezy Stock machen sollte. Und auch Alex ist wieder da.
Yo.
Alex, warum warst du denn du letztes Mal nicht da?
Ich war bei der Maryland Fashion Week eigentlich.
Also warst du der Meinung, dass die Fashion Show von Philipp Plein wichtiger war als unser Podcast?
Schon, ja. Hundertprozentig.
Crazy.
Es war ein Traum.
Wie war denn die Fashion Show von Philipp Plein? Was ist passiert?
Es war ziemlich krank eigentlich. Sie haben so mit Motorrädern angefangen. Das ist so eine gigantische Halle. Und dann kam halt die Show.
Aber
die Show war fertig, das war nicht so interessant. Und dann am Ende ist Bier gelaufen.
Aber war es so eine richtige Fashion Show? Oder
es war schon eine Fashion Show, aber es war mehr eine Show halt als Entertainment und nicht.
Aber waren diese Motorräder, war das auch so wie bei Balenciaga damals mit diesen Dirtbikes und so?
Ah nein, es war komplett sauber. Es war so ein Motorbike.
Okay. Okay.
Mit so Blaulichter.
Also so Harley-Davidson-mäßig oder?
Nein, eher sportlicher.
Ah, okay.
So eher Ducati.
Und haben die so Tricks gemacht oder sind die nur so lang gefahren?
Einfach durchgefahren.
Cool.
Hauptsache laut.
Ja, sehr laut.
Philipp Plein.
Aus dem Nichts eigentlich. Ja.
Okay, wild. Wie war sonst mein dann? Was hast du sonst so gemacht?
Viele Präsentationen, viele Shows, wenig geschlafen. Glücklich eigentlich zurück zu sein.
Welche Fashion Presentation hat dir am besten gefallen?
Eigentlich die Philipp Plein Show war einfach der Show einfach am geilsten war. Das kann mich nicht sehr interessieren, aber einfach der Show einfach sehr extravagant war.
Gab es Free Drinks auf der Afterparty?
Natürlich.
Wichtig.
Nur Free Drinks. Aber eigentlich der andere Event, der mich am meisten interessiert, war auch die Murder Bravado, die Who Decides War Ex. Ich habe vergessen, die andere Marke. Sie hat eine Kollaboration und sie haben ein kleines so Event gemacht bei der Fashion Week und das war mein Favorite.
Hast du Big Red Boots gesehen?
Nein, leider
niemand?
Nicht. Nein, niemand.
Ah, krass. Krass, verwundert.
Mhm. Ja. Habe mir gedacht, so, ich meine, der Drop war gerade davor, es muss irgendjemand gehen.
Ich hätte gedacht, jeder
aber
läuft
keine. In generell, aber Women's Wear ist eher formal, also die meisten waren, auch in Italien ist mehr Island, es ist mehr Tailoring und halt.
Also nicht so viel Party, viel Arbeit?
Nein, es gab schon genug Party, aber so Arbeit war auch viel, es war ein bisschen von alles. Aber hab's geschafft, überall hinzugehen. You know, like it worked.
Aber schön, dass du heute wieder hier bist.
Freut mich auch.
Freut mich auch.
Kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema, wenn wir das jetzt mal aus der Welt geräumt hätten, warum Alex nicht da war. Nämlich Young Rocks.
Rocks.
Mit wem hast du so gearbeitet und was sind so, welche Songs hat man vielleicht schon mal gehört, in denen du ein Placement hast?
Safe, okay. Also ich habe schon zusammengearbeitet mit Bears, mit Simon John zum Beispiel, Oleg Sesh, Chilo Abdi, Kalash, Gringo. Ja, das sind so die nennenswertesten, würde ich sagen.
Mhm.
Und ich würde sagen, das bekannteste Placement von mir war Berlin City Girl, der Remix von Simon John, falls ihr das kennt.
Ja, kenne ich sogar.
Das war schon krass auf jeden Fall. Also die TikTok-Promo da, die ist ja komplett auch abgegangen so.
Mhm.
Und sogar Loredana hat ein TikTok dazu gemacht und ich war so,
krass.
Das war schon crazy auf jeden Fall.
Was ich mich immer gefragt habe, weil ich habe das so verstanden, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber nur, es gibt ja sehr viele Artists, die dann plötzlich auch auf US-Tracks landen und da irgendwie ein Placement haben und die dann irgendwie, wie ich das mal verstanden habe, so die Drums gemacht haben.
Mhm.
Weil ein Placement ist ja nicht gleich den ganzen Beat gemacht und irgendwie, wenn man einen Beat gemacht hat, sind auch oft sehr viele andere Artists, die Placements gemacht haben. Wo ist der Unterschied zwischen einem Placement und einem Beat machen?
Also guck mal, das Ding ist, Placement ist halt ein sehr weit gefächerter Begriff. Also es ist immer so Definitionssache. Weil das Ding ist, wenn du zum Beispiel jetzt, sagen wir Luciano einen Beat raus und er recordet auf den und er hat den halt irgendwo mal geteasert, dann könnte man das auch als Placement theoretisch gelten lassen. So.
Auch wenn es nicht veröffentlicht ist.
Aber genau. Das ist Definitionssache. So. Manche Leute sagen so, manche Leute sagen, ja, es ist erst ein Placement, wenn es rauskommt.
Und aber ist es zwingend, ich habe gedacht, ein Placement wäre nicht der ganze Beat, sondern ein Placement ist es auch, wenn irgendwie jemand von dir nur Drums gehört hat, die nimmt und irgendwo einbaut.
Da ist es auch wieder, weil es gibt halt verschiedene Arten von Produzenten, also meiner Meinung nach, weiß nicht, wie ihr das findet. Für mich gibt es halt drei Arten von Producer. Es gibt einmal die Sample Maker. Also die machen sozusagen, auf stumpf gesagt, nur die Melodie. Also sozusagen die Gitarre einspielen, das Piano einspielen, was auch immer. Und dann gibt es halt noch zum Beispiel die Beatmaker oder Drummaker, die halt zum Beispiel, sagen wir, du bist jetzt ein Samplemaker, ich bin ein Beatmaker oder Drummaker, du schickst mir dann das Sample über Instagram, E-Mail, was auch immer. Mhm. Ich feiere das Sample und dann mache ich halt Drums drauf. Und dann schicke ich das halt zum Beispiel weiter. Und dann gibt's
was
halt
heißt, auch dann noch, schickst du das weiter?
Ja, kommt drauf an. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt relativ etabliert bin, sagen wir zum Beispiel, ich bin jetzt Metro Boomin und du bist so ein Youngin und ich feiere deine Samples und so und du schickst sie mir, dann mache ich halt Beats draus und entweder schicke ich sie dann den Rappern auf der Nummer weiter oder ich habe irgendwelche Kontakte übers Management, kann alles Mögliche sein. Also,
okay, und was ist der dritte Weg? Weil du meinst, es gibt drei.
Genau, und der dritte ist so, ich nenne es immer den Session Producer. Das ist so ein bisschen der Allrounder, der alles kann so. Also der geht aktiv out of his way, dass er halt eben Sessions klärt mit Künstlern, mit Rappern. Muss kein Großer unbedingt sein, können auch Newcomer sein so. Und der kommt halt in die Session. Der macht vielleicht das Sample auch von Scratch oder er ladet es halt von der E-Mail runter. Macht dann eben die Beats drauf, er recordet den, macht das Mix-Mastering danach, sowas. Und das ist so für mich, das bin ich, da sehe ich mich auch am meisten, dass ich halt eben im Studio mit dabei bin. Weil ich finde
das
halt,
heißt, warte mal ganz kurz, du sitzt im Studio bei einer Session und baust in dem Moment wirklich erst den Beat. Das heißt, du kommst quasi so wie mit deinem Koffer, mit all deinen einzelnen Ingredients. Same. Und dann entwickelst du wirklich vor Ort mit dem gemeinsam die Musik. Genau. Das heißt, du kommst gar nicht vorab mit einem Beat oder so.
Also kommt halt immer auf den Rapper drauf an. Mhm. Es gibt manche Rapper, die wollen ins Studio kommen und direkt aufnehmen. Das heißt, da muss man Beats ready haben. Das weiß man aber auch schon meistens im Vorhinein. Und da bereite ich mich natürlich vor, weil ist halt peinlich, wenn nicht so.
Ja, aber Bro, gib mal ein Beat, ich hab Bock zu rappen. Er so, warte, Bro, gib mir
5 Minuten. Ich muss erst mal eins machen. Aber ich hatte eine Frage eigentlich. Yeah. So, wie hast du mit deinen Placements gefunden? Sind sie eher zu dir gekommen oder
bist also anfangs, das Ding ist, kennt ihr Gringo?
Ja, von SLS, klar, natürlich.
Und ist halt auch ein deutscher Rapper ziemlich bekannt so. Zum Beispiel kennst du dieses, oh, oh, aua, Gringo ist sauer. Kennst du das?
Ich glaube schon, ja.
Ja, genau, das ist der halt. Okay. Und bei dem bin ich halt unter Vertrag als Producer. Okay, nice. Und er hat mich halt unter Vertrag genommen, Bro, da hatte ich gar keine Placements. Also jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwer sein würde, aber halt, ich war wirklich ein No-Nobody so. Mhm. Und da hat er mir halt das meiste geklärt und gesagt, hey, guck mal, der Rapper arbeitet gerade an einem Album, schick mal ein paar Beats. Oder wenn ich zum Beispiel in Berlin war, hat er gemeint, ey, hast du Bock auf Session mit dem und dem? Also der hat mir da wirklich eine Starthilfe gegeben. Und dann eben das ist halt auch der Vorteil von Session Producer, du connectest halt auf einer persönlichen Ebene mit dem Rapper. Das heißt, es ist halt nicht so, du schreibst ein DM und dann hoffentlich liest er die Nachricht so. Sondern da bist du halt auch wirklich mit dem Rapper im Studio stundenlang, teilweise die ganze Nacht. Und da ist es halt irgendwie gezwungenermaßen selbstverständlich, dass du dann eben auf einer persönlichen Ebene mit dem, hey, woher kommst du? Keine Ahnung, ah, du kennst den, so auf den. Mhm. Und dann ist das halt auch für die Zukunft so ein bisschen long-term, dass man dann eben, wenn der Rapper sieht, ey, du bist gerade in Berlin, er schreibt dir so, yo, Bro, lass Session machen, dies, das. Mhm. Und da, das war dann so ein bisschen diese Entwicklung von, mir wurde zuerst geholfen, diese Starthilfe. Und dann, es ist ja auch, wenn man so Placements sammelt und Connections sammelt, du siehst ja Mutuals. Wenn du jemanden auf Instagram siehst, er folgt dir, guckst du, ah, der folgt mir, okay, dann folge ich auch. Ja, genau so. Und dann baut man sich das langsam auf und dann kommt das halt irgendwie schon ein bisschen von alleine. Ja. Aber er hilft mir auch auf jeden Fall noch sehr viel. Also vor allem halt so die größten Rapper, wo ich jetzt nicht so einfach rankomme. Also das meiste ist von alleine und dann halt eben auch diese Industry-Connection, die
ich habe. Okay.
Das ist lustig mit den Placements, weil das ist so, ich kriege sehr häufig, kriege ich so Bot-Nachrichten, wir bringen deinen Song groß raus in unserer Playlist. Ich bin so, Bruder, ich rap gar nicht.
Ey, an alle Rapper, die das sehen, diese Playlists sind alle fake. Bitte fallt nicht drauf rein. Das sind alles Fake-Streams, nicht reinfallen. Muss ich nur gesagt haben.
Ja, wichtig. Man ist ja auch, wenn man irgendwie in der Szene ist, und ist man so ein bisschen Gatekeeper. Und es liegt auch in der eigenen Hand, dass man das dann halt, dass man dieses Wissen, was man hat, so weitergibt, dass andere Leute nicht auf die Schnauze fallen.
Ja, ich bin damals, ich habe ja früher auch gerappt und da bin ich halt leider auf die Schnauze gefallen. Es ist halt einfach nur massive Geldverschwendung und du läufst halt in die Gefahr, dass dein Spotify-Account gesperrt wird so und dann, ja, geil.
Was hast du gezahlt für so ein, wenn ich fragen darf?
Ich muss erst mal wissen, ob ich mich noch erinnern kann. Es war auf jeden Fall so wöchentliche Pakete oder so monatliche Pakete. Zum Beispiel, hey, du zahlst eine Woche. Ich glaube, es waren 80, 100 Euro, irgendwie sowas. Und dann bist du halt eine Woche lang auf dem Spot in der Playlist. Und natürlich, je mehr du gezahlt hast, desto höher warst du natürlich im Ranking. Wobei das aber eigentlich komplett egal war, weil das halt alles Bots waren, die diese Playlist Shuffle Play gemacht haben. Mhm. Also ist eigentlich komplett egal.
Also kein echter Mensch hat das gehört. Du hast
vielleicht
die Streams da gesehen.
Vielleicht, also die hatten zum Beispiel 50, 100.000 Follower, diese Playlisten. Vielleicht waren von diesen 100.000 Follower vielleicht 1.000 echt so. Aber der Rest war alles komplett fake, leider.
Geldverschwendung. Aber man weiß, diesen Listen ist nicht zu trauen.
Ja, ah ja, es ist nur, weil du vorher was gesagt hast, so ihr bleibt den ganzen Abend im Studio. Mhm. Das Ding ist so, ist einfach, habt ihr so viel Lust, aber wenn ich so, ich weiß nicht, Liebe für den Kunst, dass sie einfach schaffst, so lang, weil ich habe Freunde, die es machen, aber ich verstehe es manchmal nicht, wie sie um 10 Uhr am Abend hingehen, trinken einfach 2 Red Bull oder so und sind bis 6 in der Früh dort. Aber was pusht dich, so dort so lang zu sein?
Über die Frage habe ich auch letztens nachgedacht. Ich glaube, am Anfang war es so ein bisschen die Liebe dafür und ein bisschen dieses, oh mein Gott, ich bin jetzt mit dem im Studio, ich darf jetzt nicht einschlafen, egal was passiert. Mhm. Und ich glaube, inzwischen ist es einfach nur so ein Knacks im Kopf, einfach so, dass man sagt, ja. So. Und das Ding ist, halt aber auch so, die meisten Rapper sind halt auch nachtaktiv einfach so, weißt du, die kommen ins Studio um 22 Uhr, 24 Uhr, 2 Uhr nachts und machen dann halt so deren 9 to 5, sage ich jetzt mal so, sind dann im Studio 8 Stunden und du bist halt der Producer, du kannst jetzt nicht sagen, ja okay, ich geh jetzt pennen so. Weil das war dann die erste und letzte Session mit dem Rapper so.
Aber du hast ja gesagt, Gringo hat dir irgendwie geholfen, aber ein Gringo muss ja auch erstmal auf dich aufmerksam geworden sein. Genau. Und was ich finde, was du so besonders gut drauf hast und was du so gut machst, ist, dass du von, wir kannten uns ja auch schon, als du glaube ich noch nicht mit Gringo warst.
Nee, da warst du schon mit ihm.
Aber was mir in dem Moment schon aufgefallen war, dass du einen ganz eigenen Weg hast, ohne irgendein Budget auf dich selber aufmerksam zu machen. Und das bewundere ich sehr, weil wir leben in einer neuen Welt, wo sehr, sehr viel möglich ist. Man kann viele unterschiedliche Wege gehen, um das zu erreichen, was man, wofür man strebt, was man sich erträumt. Beispielsweise hätte man vor 20 Jahren, wenn man irgendwo den besten Stil hat, wäre man nie zu Nike gekommen, aber heute kannst du auf Social Media all deine Fits hochladen, deine Outfits hochladen und so gegebenenfalls mal einen Nike-Job oder einen Nike-Deal bekommen. Und da finde ich, machst du das ganz cool, weil du gibst ja auch sehr, sehr viel Knowledge weiter auf deinen Accounts. Und welcher Tipp oder wie hast du es geschafft, dass Leute auf dich aufmerksam geworden sind, als dich als Producer?
Also meinst du Leute im Sinne von Rapper oder generell Leute einfach so?
Generell Leute. Wenn ich jetzt ich bin und ich lebe aber nicht hier in Wien, sondern ich bin jetzt noch 12 Jahre und lebe in Dortmund und bin irgendwo da auf so einem Hügel, wo weit und breit niemand irgendwas mit Kultur oder Musik zu tun hat. Wie kriege ich es hin, dass ich mein erstes Placement irgendwo bekomme? Wie mache ich das?
Also, wenn ich jetzt 12 Jahre alt wäre so und ich wäre jetzt ein Producer, ich habe gerade angefangen und ich wüsste jetzt nicht, wie ich ein Placement bekomme so, dann würde ich auf jeden Fall so, keine Ahnung, ich würde gucken erstmal, okay. Also erstmal, das Wichtigste ist, sein Skillset aufbauen. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, weil es bringt nichts, wenn du, deutsch gesagt, scheiß Beats machst so und du schickst sie weiter, das bringt ja nicht so. Also das Erste ist auf jeden Fall ganz wichtig, baut euer Fundament auf, habt gute Beat-Skills. So, es ist halt immer so, ich weiß nicht, ihr habt dir safe schon mal irgendwas Kreatives vorgemacht, so irgendwelche Designs oder irgendwas. Und da denkt man so, die ersten Designs, boah, das ist so krass, aber eigentlich dann, naja.
Wenn du dann nochmal so einen Monat später drauf schaust.
Genau,
ne?
Genau. Das heißt, es ist wichtig, dass man so selbstsicher ist, dass man weiß, okay, yo, das kann man auf jeden Fall ausschicken. Guter Tipp ist zum Beispiel auch, dass man seine Eltern fragt zum Beispiel, auch wenn es vielleicht ein bisschen cringe ist so, aber zum Beispiel, man zeigt ein Beat zu seinen Eltern, hey, hört sich das professionell an? Und wenn die sagen ja, dann kannst du
schicken. Weil Eltern eigentlich keine Ahnung haben, aber kritisch wahrscheinlich auch
sowas
drauf schauen.
Genau, aber das Ding ist halt, Rap ist schon so bekannt, dass es schon im Radio läuft. So. Und das heißt, die wissen schon mal so ungefähr, okay, das hört sich gut an oder professionell unter Anführungszeichen an.
Das hört sich an wie etwas, was ich schon mal gehört habe.
Genau, so. Und wenn das auf jeden Fall passt, dann würde ich mich auf jeden Fall mal umgucken, okay, was sind so meine Beats, meine Richtung von Beats, die ich am besten kann? Ist das so dunkler Trap, ist das so Juice WRLD-Type Beats? Und dann würde ich ja dann gucken, okay, welche Künstler in meiner Umgebung zum Beispiel machen sowas. Oder halt, wenn man gleich für den Big Fish gehen will, so, okay, welche größeren Rapper. Da muss man halt aber auch aufpassen, weil warum sollte jetzt ein großer Rapper jetzt mit dir arbeiten, wenn du 200 Follower hast, jetzt dumm gesagt hast. So. Dann würde ich halt erstmal Newcomer in meiner Umgebung kontaktieren und versuchen, irgendwie mit den Sessions zu machen. Natürlich auch gratis am Anfang, weil so, wer bist du, dass du Geld verlangst jetzt erstmal so. Und
man gibt sich ja auch gegenseitig was, wenn man gemeinsam einen Song gemacht hat und der beispielsweise jetzt ein paar Streams macht, lass es 20.000 sein, will ich gar nicht kleinreden, dann hat man ja trotzdem gemeinsam diesen Erfolg geschafft. Beide können ja rausgehen und damit hausieren gehen.
Genau.
Aber würdest du sagen, dass in der Musikindustrie, weil als jemand, der komplett außenstehend ist, da würde ich behaupten, in der deutschen Musiklandschaft wird noch recht wenig auf Producer geschaut und werden Producer noch recht wenig gewertschätzt. In den USA ist das schon ein bisschen anders. Da gibt es einen Metro Boomin, der ein ganzes eigenes Album rausbringt. Mhm. Aber ist da nicht die Gefahr, dass du einen Baba-Song machst, auch voll viel davon in der Session, weil du bist ja auch jemand, der eine Mellow reinbringt. Eine Mellow ist ja sehr, sehr viel vom Song. Mhm. Dann wirst du ja auch sicherlich da sitzen, wenn du die Mellow gemacht hast und der Rapper anfängt, irgendwie so seinen Flow einzurappen, dem sozusagen, ey, mach mal lieber so und so. Ich glaube, so und so wäre besser, weil das ist ja konstruktiv, nehme ich dann mal an. Mhm. Dann hast du ja sehr, sehr viel von dem Song, was den Song ausmacht, eigentlich gemacht.
Ja.
Aber sein Name steht da drunter.
Safe.
Ist das nicht ein Riesenproblem, wenn man so am Anfang ist?
Ja. Es ist auch ein Riesenproblem, wenn man schon etabliert ist. Also es ist halt so, klar, man macht das natürlich gerne und man will natürlich, also klar, man will Anerkennung dafür, aber es ist jetzt nichts, wofür man irgendwie riskiert, dass man die Connection verliert mit dem Rapper so. Aber es ist halt nun mal schon so leider, dass man oft als Producer gar nicht wertgeschätzt wird. Also klar, du wirst halt bezahlt. Vielleicht zwar nicht so gut, aber du wirst bezahlt so. Du kriegst deine Prozente, du wirst auf Spotify gelistet als Producer so. Aber das war's dann halt auch eben so. Und du bist dann vielleicht in dieser Producer-Bubble bekannt so. Das war's dann halt aber auch, ne?
Aber ist es jetzt eigentlich besser als früher? Weil man hört immer, weil jetzt mit so in generell Producers werden ernster genommen. Aber wird es für jemand jetzt bei deinem Level, wird es schon auch dort ernster genommen?
Ja, safe. Okay, okay. Also jetzt ist es auf jeden Fall auch besser, weil, also ich hasse diesen Begriff eigentlich und ich mag das überhaupt nicht, aber irgendwie muss man halt auch so dieses Cloud, weißt du, man hat halt so, weißt du, mir folgt halt Mixo folgt mir, der Rapper folgt mir, der folgt mir so. Es ist halt eigentlich für mich nicht so, also klar, es ist schön und es freut mich, aber es ist jetzt nicht so, wenn ich sagen würde, okay, der folgt mir jetzt, ich rede nie wieder mit dir so. Also ich bin aber gar nicht so.
Es ist ja auch in deinem Bereich was ganz anderes, weil wenn ein Mixo dir folgt, von Mixo und MacLeod, dann ist das in gewisser Weise eine Appreciation deiner Arbeit von jemandem, der ganz weit da oben ist. Weil Mixo und MacLeod, die sind beide unfassbare Künstler. Ja. Das sieht man daran, welche Zahlen dabei rumkommen, wenn die mit irgendwelchen Artists arbeiten. Da weiß man, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, die Jungs sind der Hammer. Und wenn Mixo dir folgt, dann ist das ja nicht nur ein, oh, der folgt mir, der interessiert sich für mich, sondern dann ist das so ein Kompliment.
Also ich glaube, vor allem in dieser ganzen Musikindustrie, auch Fashionindustrie, Filmindustrie, ist das halt ein bisschen dieses Social Proof, so was halt sehr wichtig ist. Und da wird man natürlich ernst genommen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Producer, einen größeren Schreiber oder einen Rapper, und er sieht die Nachricht, der guckt so, oh, wer ist dieser Young Rocks, lass mal gucken, boah, der war schon in den Charts und boah, der hat schon für den produziert, boah, der folgt ihm, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass er mir antwortet oder mit mir arbeiten möchte. So. Also das erleichtert
dazu
auf jeden Fall.
Dazu kommt ja auch noch, du bist ja noch sehr, sehr jung. Das heißt, wenn ich jetzt Rapper wäre und lass mich ein Luciano sein, ganz, ganz oben, on the top, und ein Young Rocks schreibt mir und ich gehe da drauf und ich denke mir so, ist irgend so ein Kiddo, so, aber ich sehe Mixo folgt dem, dann bin ich so, krass, ist irgend so ein Kiddo, aber jemand, der ganz oben dabei ist, scheint das zumindest follow-würdig zu sehen,
genau,
dann setze ich mich ja tiefer damit auseinander. Also würdest du behaupten, dass dir das super, hat dir das so einen Sprung verschafft, hat dir das viel geholfen, oder?
Also Sprung würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat auf jeden Fall alles erleichtert. Also ich habe das auch in einem anderen Interview oder Podcast schon mal gesagt, so ist es ein bisschen wie die erste Million. Die erste Million ist super schwer und dann, wenn du die erste schon gemacht hast, weißt du schon, wie du die machst und dann kannst du sie halt theoretisch nochmal machen. Und da ist es dann auch so, wenn du einmal so, ich sage jetzt mal, dieses Level knackst, wo dann halt eben Industry-Producer dir folgen, Rapper dir folgen, Manager, A&Rs, alles, was, also hohe Tiere sozusagen dir folgen, dann ist das alles viel einfacher auf jeden Fall.
Ja, wie viel verlangst du eigentlich für ein Beat, wenn du es
anwagst? Also nur Beat jetzt oder generell den ganzen Song?
Beide.
Also da kommt es halt immer drauf an.
Wo ist der Unterschied? Kannst du mal einmal ganz kurz erklären, bitte?
Klar, also nur
Mix
Beat.
Mix und so.
Genau, also nur Beat ist halt eben nur Beat so. Und ganzer Song wird dann halt eben der Beat, das Recording, Vocals. Potenziell Songwriting, wenn du halt von mir noch einen Songwriter, also Text geschrieben haben möchtest. So.
Machst du das auch?
Sehr selten, aber ab und zu mal schon auch. Ja.
Okay.
Und dann halt eben danach auch die Post-Production, so Vocal Editing, Atma rausschneiden, Mix Mastering.
Also
das ganze Vollpaket einfach, genau. Also dieses Vollpaket mache ich eigentlich eher mit Newcomern oder so kleineren Rappern, die halt eben nicht dieses Team schon hinter sich haben. Da nehme ich also zwischen 400 und 500 Euro, je nachdem, was du halt haben willst. Wenn du jetzt von mir so eine Hans-Zimmer-Produktion erwartest, so wird es halt ein bisschen mehr kosten. So.
Bruder, ich will ein Orchester, ich will Baba-Mikrofon.
Ich will eine echte.
Aber echtes Schlagzeug, Digga.
Und ich will, dass die Melodie eingespielt ist mit einem Bösendorfer Klavier.
Genau so, Digga. Genau.
Ja. Sunday Choir, Sunday Service Choir.
Genau. Das Alter, und bitte Travis Scott-Effekt noch drauf. Ja. Nee, und dann halt, wenn ich zum Beispiel nur Beats mache, dann kommt es halt immer ein bisschen drauf an, mit wem ich diesen Beat oder für wen ich diesen Beat gemacht habe. Wenn es halt ein kleiner Rapper ist oder ein Newcomer, dann verlange ich so 150 und also zwischen 150 und 300 Euro, weil ich denke mir so, okay, es lohnt sich für mich nicht wirklich Prozente zu nehmen. Für ihn lohnt es sich halt auch nicht, weil...
Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ein Beat, wenn du sagst, du verlangst das dafür, es heißt ja nicht immer, nur wenn jemand für einen Beat bezahlt wurde, dass der Rapper alle Rechte an der Musik hat.
Genau.
Weil das ist ja auch recht häufig so, dass du zum Beispiel irgendwie den Beat exklusiv nutzen darfst, das heißt, niemand anders darf ihn nutzen, aber du kriegst zum Beispiel durch die GEMA-Rechte noch für deine Melodie... Zum Beispiel, was ist relativ komplex, glaube ich, ne?
Es scheint komplexer, als es ist, aber es ist gar nicht so komplex. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, du hast bei der GEMA jetzt zum Beispiel den Autorenanteil und den Komponistenanteil. Also Autoren ist halt, ne, Text, Melodien, also die gesungenen Melodien. und Komponistenanteil ist dann halt eben auf Deutsch gesagt der Beat jetzt. Und dann kriegt man halt als Producer meistens halt nur den Komponistenanteil, weil du halt der Komponist bist so. Aber ab und zu habe ich schon oft gesehen, dass Rapper dann auch Autorenanteile geben. Vielleicht, weil du den Text auch mitgeschrieben hast, wirklich oder so. Und davon kriegt man dann halt. Also meistens bei Placement kann ich auch gleich erklären für die anderen Leute, die noch nicht wissen, wie das ist. Oder vielleicht auch für euch beide. Nehmen wir mal an, du bist jetzt Luciano, okay? Und ich habe für dich ein Beat produziert. Und du möchtest den jetzt releasen, weil du so überzeugt davon bist. Mhm. Dann wird wahrscheinlich dein Manager oder irgendein anderer in deinem Team mich kontaktieren und sagen, yo, ich habe gesehen, du hast diesen Beat gemacht. Wir würden jetzt gerne releasen. Lass mal jetzt verhandeln. Und dann gibt's erstens eine Beat-Fee, also ne, einmalig Geld, das kann immer unterschiedlich sein.
Legst du das fest oder legen die das fest?
Das ist so ein bisschen beidseitig. Also
ist Verhandlung,
es ist oft Bazaar. So, ja genau so. Es ist oft so, dass das Management sagt, hey, was sagst du zu so und so viel? Manchmal fragt das Management, hey, wie viel möchtest du haben? So. Mhm. Und dann, wenn es halt schon von Anfang an passt, okay, cool. Oder man verhandelt halt ein bisschen herum, so ist halt immer unterschiedlich so. Und wenn das dann geklärt worden ist, dann geht es halt auch schon an die Prozente. Das, was ich gerade erklärt habe, die GEMA-Prozente. Wenn du der einzige Beat-Producer bist, also der einzige, der an diesem Beat beteiligt ist, dann kriegst du halt 100% vom Komponistenanteil so. Ansonsten, wenn noch andere Leute dann beteiligt waren, musst du das mit denen auch noch aushandeln.
Wenn du von denen zum Beispiel eine Kick, eine Snare genommen
hast. Genau, zum Beispiel, sowas, wenn jetzt ein Homie von mir die Melodie gemacht hat und nicht die Drums, dann teilt man das normalerweise 50-50. Mhm. Und dann gibt es halt noch sehr selten, aber wenn du zum Beispiel schon ein etablierter Producer bist, der sich das halt auch leisten kann, sowas zu verlangen, sind halt Masterpunkte. Man kann sozusagen einen Punkt wie so 1% sehen von den gesamten Songeinnahmen. Also nicht nur GEMA oder nicht nur Spotify, sondern alles, was irgendwie mit diesem Song verdient worden ist, davon kriegst du dann eben, wenn du einen Punkt hast, 1%. Und das hört sich wenig an, 1%, naja. Aber wenn du so überlegst, zum Beispiel sagen wir Beautiful Girl von Luciano, okay? Der Song ist ja, ich glaube, der hat jetzt über 150 Millionen Streams. Luciano ist auf Tour, er spielt Clubshows im Radio. Sagen wir mal, der Song hat 5 Millionen Euro eingespielt in einem Jahr zum Beispiel. Und du kriegst davon 1%. Ist auch nicht wenig. So.
Man muss das ja auch nochmal ein bisschen anders denken. Wenn man jetzt denkt, der Rapper kriegt 99% und du kriegst nur 1%, dann klingt das ja so, als ob das voll der schlechte Deal wäre. Aber das ist ja nicht so, dass der Rapper das alleine bekommt. Eben. Da steht ja auch noch ein Management dahinter. Genau. Und das Management nimmt nicht nur 20% und macht nichts. Die arbeiten richtig, da ist richtig viel Arbeit. Label, GEMA, Video,
Studio,
Styling.
Alles zurückbezahlt. Genau.
Das heißt, wobei halt aber zum Beispiel bei Video und Studiozeit, das ist halt mehr so eine One-Time-Fee.
Ja.
Das heißt, es kann auch vom Vorschuss abbezahlt werden. Okay. Hm. Aber halt, ja, du hast recht, so das Label nimmt halt das meiste. So je nachdem, wie bekannt du bist als Rapper oder wie gut dein Vertrag ist, desto mehr Prozente musst du abgeben. So. Dann gibt es natürlich das Management, Verlag zum Beispiel auch, Vertrieb zum Beispiel auch. Keine Ahnung, vielleicht hast du noch anderweitige Verträge, was auch immer.
Ja.
Das heißt,
nur weil du ein Prozent bekommst, heißt das nicht, dass du nicht gegebenenfalls vielleicht sogar den besseren Deal als der Rapper gemacht hast.
Ja. Du weißt es
nicht. Ist bestimmt schon mal passiert.
Bestimmt. Kann safe sein, Digga. Ja. So, ja. Und wie gesagt, 1% hört sich wenig an, aber wenn du so guckst, wenn du wirklich einen Hit produzierst, kann da schon gut Geld rankommen. Und es ist vor allem nicht nur, dass du halt einmal diese 1% bekommst, es ist ja
ständig monatlich.
Monatlich über Jahre hinweg.
Ja. Was ist so, hast du so ein Studio-Fit?
Ein Studio-Fit?
Oder irgendwie etwas so?
Na, Bro, also ich bin generell, also klar, ich interessiere mich schon ein bisschen.
Vielleicht meinst du irgendwie generell, gehst du irgendwas etwas Angenehmeres oder versuchst du dich so?
Naja, es ist eigentlich
komplett egal immer.
Was ich halt gerade an dem Tag anhabe. Also klar, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kapi im Studio wäre, würde ich halt vielleicht schon ein bisschen was Cooleres anziehen und so. Vielleicht
so dann kommst du vorher vorbei, machen wir Styling.
Ja, genau. Oder, aber ja, ansonsten ist es einfach. Also ich bin halt schon Fashion interessiert so, aber ich hatte halt irgendwie noch nie Bock oder Lust oder keine Ahnung, so richtig Kleidung zu kaufen. So. Deswegen, ich habe halt original 4 Fits, die ich mein ganzes Leben schon trage. So. Ist halt immer
nicht
diese Hose.
Ne?
Ja, genau. Ja, ich bin seit 15, seitdem ist es genauso groß. Okay. Ja.
Crazy. Wie lange brauchst du dann, wenn du sagst, so, das, ich muss das so ein bisschen ins Verhältnis packen.
Mhm.
Du sagst, du verkaufst ein Beat für 300 bis 500 Euro, je nach Person. Mhm. Wie lange brauchst du dann für den Beat? Und ich weiß, dass das immer unterschiedlich ist, aber wie lange brauchst du mindestens für den Beat?
Also wenn ich ja wirklich so Speedy Gonzales-Modus bin, das hatte ich auch schon ein paar Mal, wo ich dann ein bisschen unter Zeitdruck war. Also schnellste, was ich gemacht habe, war 5 Minuten.
5 Minuten?
Ja.
Hey, okay. Und was brauchst du alles, um den Beat zu machen?
Also equipment-technisch?
Ja.
Ja, mein Laptop. Also bare minimum mein Laptop. Ja.
Das heißt, du könntest jetzt einen Beat machen?
Ja.
Hast du deinen Laptop mit?
Na klar, habe ich meinen Laptop mit.
Let's do it. Let's do it.
Okay, Bro, was machst du als erstes? Also womit startest du jetzt?
Also erstmal würde ich jetzt meine Loops durchgehen, die ich selber gemacht habe jetzt. Einfach so, damit ich wirklich alles von alleine mache jetzt. Mhm. Die habe ich jetzt einfach vorbereitet. Ich will jetzt einfach kurz durchhören und gucken, was mir so am besten gefällt.
Ja, easy, Bro, let's go.
Und
ist es leichter, wenn wir nicht mit dir reden währenddessen? Oder?
Nein, Bro, ihr könnt alles erzählen.
Well, we need the moneymaker. So. Okay, was für ein Beat machst du jetzt so? Was, wenn es dir
willst? Also ich habe jetzt hier dieses Sample gefunden. Mhm.
Ja, ja.
Genau. Das gefällt mir ganz gut. Dann, das wird jetzt wahrscheinlich so ein typischer Deutschrap-Street-Beat werden. So. Mhm. Und ich habe jetzt schon FL Studio. Shoutout an meine FL Studio-Producer. FL Studio einfach mal öffnen und das Sample reinziehen. So. Und dann erstmal kurz hören und überlegen, in welche Richtung das gehen soll. Einfach so ein bisschen so vorbereiten, so mäßig. Stelle ich mir jetzt so ein bisschen vor, wer könnte drauf rappen.
Ich überlege auch
gerade. Ich wollte gerade fragen, so, was für ein Type-Beat wäre es.
Genau, dann, safe. Was, wie sollte ich das Ganze ungefähr anhören? So?
Das hört sich eher wie ein, what do you call it, like Don Toliver.
Ja, so ein bisschen so.
Oh, Don Toliver kommt nach Wien, by the way.
Wann? Echt? Wann?
Nicht? Habe ich ihn verwechselt? Vielleicht kommt Don Toliver nicht nach Wien.
Russ Millions kommt nach Wien.
Russ Millions war gerade in Wien.
Nein, 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 das war nee. Millions.
Jetzt ja, das kommt war Russ Millions.
Ah, ich war so, wie hat Lituation das hinbekommen? Ich, so richtig ich dachte mir so, Bruder, die, irgendwen haben die da mies finessed. Ah, okay, okay, okay. Nein, Knight Lovell kommt nach Wien. Knight Lovell.
Aber ja, Knight Lovell kommt nach Wien, das weiß ich ja.
Knight Lovell könnte auf dem Beat rappen.
Stimmt, ja, actually schon, ja. Ja, und ja, ich würde jetzt einfach so ein bisschen so streetmäßig, ein bisschen Gangster-Rap-mäßig, weil das ist auch so ein bisschen das, was ich am meisten mache. Mhm. Und dann würde ich halt durch meine Drumkits gehen. Ich habe mein eigenes Drumkit übrigens.
Wir packen den Link hier in die Bio.
Ist ausverkauft deswegen, aber.
Wir packen den Link trotzdem in die Bio.
Waiting list.
Und ja, dann würde ich jetzt einfach so ein bisschen so Sounds durchgehen, Drum-Sounds. Mhm. Ich fange meistens immer mit einer Snare an oder mit einem Clap, weil es gibt halt immer Rhythmus und, ne, kennt man so schön so wie so. Und dann gucke ich halt so. Hört sich gut an. Und dann würde ich halt einfach so langsam anfangen, das Pattern zu bauen.
Was ist so der schwerste Teil?
Ich würde sagen, der schwerste Teil ist, den Beat unique zu machen. So, weil ich könnte jetzt in 2 Minuten ein Pattern reinhämmern und ja, fertig. Aber
es muss ein Young Rocks Beat sein.
Es muss ein Young Rocks Beat werden und es muss halt irgendwie auch cool werden. So, es muss halt so sein, wo der Rapper dann das hört und denkt, boah, das habe ich noch nie gehört. Oder interessant, so weißt du, was ich meine. Mhm. Ich will ein bisschen diesen Anschein erwecken, dass sie das sowas noch nie vorher gehört haben. Und das muss ja gar nicht so kompliziert sein. Das kann auch einfach sein, dass man eine andere Snare benutzt, als man sonst benutzt. Oder vielleicht, keine Ahnung, nicht auf der 1 startet, sondern auf der 2 erst zum Beispiel. Also kleine Sachen, so wie bei Mode, ne? Mhm. Du musst ja nicht das Rad neu erfinden, aber ne,
du musst es
so
unique machen.
Genau. Ja, du musst einfach so diesen extra Touch machen.
Genau, genau.
Und wenn du nicht, wenn du keine klare Sprache drin hast, dann hast du keine Brand. Dann bist du nur jemand, der immer wieder unterschiedliche Sachen veröffentlicht.
Genau.
Was würdest du sagen, ist so ein Trademark von dir?
Boah, ist eine gute Frage. Ich glaube, so ein Trademark von mir ist auf jeden Fall so die Snares, die ich benutze. So, die klingen alle so ein bisschen anders als so normal. Und ich würde auch sagen, dass ich gut hinbekomme, dass der Bass gut scheppert. So. Mhm. Also ich versuche dann wirklich halt eben das so zu bearbeiten, dass es halt wirklich, wenn man das hört, egal auf Handy oder auf Boxen, dass es halt immer...
Das finde ich nämlich auch krass, das würde ich dich gerne mal fragen. Mhm. Warum klingen manche Songs geil auf guten Anlagen, aber scheiße auf meinen Kopfhörern und manche Songs geil auf meinen Kopfhörern und geil auf guten Anlagen?
Da musst du den Mixing-Engineer fragen. Also das kommt halt immer drauf an, weil das Ding ist so, wenn man einen Song abmischt, bist du ja im Studio, du hast gutes Equipment, gute Boxen und also no front an irgendwelche Mixing-Engineers, ich bin ja selber nicht perfekt so. Viele mischen das halt ab, so dass es auf diesen Boxen klingt, aber vergleichen das dann gar nicht so, wie hört sich das auf dem Handy an, wie hört sich das auf AirPods zum Beispiel an so. Und man muss dann auf jeden Fall schon gucken, dass es überall gut klingt. Ist natürlich schwer so, man muss das halt immer anpassen und so. Aber ja, deswegen, vielleicht hat der Typ einfach nicht Reference gehört. Und
das heißt, in dem Fall ist es dann einfach wirklich der Fall, dass man da seine Hausaufgaben nicht zu Ende gemacht hat und nicht gecheckt hat, wie hört sich das auf den Kopfhörern an, und das ist der Grund.
Kann gut sein, ja.
Crazy, weil ich finde, sehr oft gibt es so Songs von upcoming Rappern, die genau diesen Fehler drin haben. Die du dann so hörst, mal auf guter Musik, und du bist so, boah, der Song ballert eigentlich. Aber auf den Kopfhörern ist es nur so. Ist
wahrscheinlich einfach nur so Laziness, einfach nur schnell droppen und nicht schauen. You know.
Safe, ja. Ich meine,
eher so Soundcloud-Error-Tag.
Halt safe, aber das Ding ist, so ein guter Mixing-Engineer, zum Beispiel Lex Barkey, den Namen habt ihr safe schon mal gehört. Ja. Die kosten halt sehr, sehr viel. Und Newcomer, wie soll der sich zum Beispiel 3.000 Euro für einen Mix Master leisten? Ja, genau. So, niemals im Leben so.
Kannst du, was kann ein Newcomer dann machen, dass das trotzdem einigermaßen okay klingt?
Mixmaster bei mir kaufen.
Hey, there we go.
Aber du gibst ja auch total viele, du gibst ja auch mal total viele Tipps, so wie man. Also genau. Ich sehe das immer, ich bewundere das auch, immer so Sachen, so, ey, dann geht mal hier in die Frequenz und löscht so da die Sachen raus. Ich gucke mir das immer an, weil ich es cool finde. Ich verstehe es nicht. Aber da grundsätzlich, wenn ich dir jetzt folgen würde und die ganzen Tipps, die du auf TikTok immer wieder mit deiner Community teilst, könnte ich dann irgendwann zumindest diese Fehler nicht machen? Reicht das dafür?
Ich denke schon. Also auf meinem TikTok gibt es auf jeden Fall genug Tipps, dass man zumindest so die klassischen Fehler nicht mehr macht. So. Und das ist auch so ein bisschen mein Ansporn gewesen, warum ich das überhaupt gestartet habe. So, weil ich denke mir so, okay, ich habe damals vor 4-5 Jahren begonnen mit Mixmaster so irgendwie anzufangen. Und es gibt halt sehr viele Videos auf YouTube, aber halt auch sehr viel Müll. So, und es gibt halt, weißt du, dann denkt man sich, boah, das ist so ein geiler Tipp. Und dann macht es eigentlich mehr Schaden, als es eigentlich Gutes tut, weil es halt eigentlich kompletter Blödsinn ist. So. Mhm. Und klar, man kann jetzt natürlich an die SAE gehen und Tontechnik studieren, aber das kostet halt auch eine Lawine und braucht halt 3 Jahre so. Mhm. Deswegen, das ist auf jeden Fall der Ansporn gewesen. Und ich finde auch generell, TikTok ist ein sehr, sehr gutes Tool, dass man sich selber an den Mann bringt. So, egal, ob du jetzt Producer bist, Designer, was auch immer, es ist gratis Werbung.
So, das unterstreicht auch deine Kredibilität total, absolut, wenn du bereit bist, deine Learnings mit deiner Community
absolut,
zu teilen.
Absolut, Ding. Also zum Beispiel so, für mich war es halt dann so, okay, ich habe so diese Cloud in dieser Producer-Bubble so, aber das hat mir irgendwie nicht so gereicht. So, ich will halt wirklich so Mix und McCloud-mäßig oder Metro Boomer-mäßig dann wirklich ein Producer sein, aber der wie als Künstler behandelt wird sozusagen, weißt du, ja, was genau. Ich meine? Und deswegen will ich da auch ein bisschen meine Followerschaft oder Fanbase, wenn man das so nennen kann, auf jeden Fall wachsen lassen. Und TikTok ist das perfekte Tool. Digga, ich schreibe gerade meine, nicht Bachelorarbeit, aber meine Seminararbeit drüber, so wie TikTok die Musikindustrie verändert hat und wie man halt daraus profitieren kann. So. Und ich merke das auch selber so. Ich kriege schon echt oft Nachrichten so, ey Bro, ich habe deine Videos gesehen, ich finde das richtig krass, ich habe das noch nicht gewusst, ich habe das noch nicht gewusst. Also das ist so ein weiterer Ansporn, so, weißt du, denkst, ja, ey, das erreicht wirklich viele Leute so.
Ich verstehe dich da komplett, weil mir ging es genau gleich. Ich habe in der Szene, wusste jeder, dass ich mich auskenne mit Sneakern und so, aber ich habe dann irgendwann so selber so diesen Ansporn gehabt, sodass ich war, ich möchte selber eigentlich mehr eine Kreativität ausleben, ich möchte mehr selber, ich möchte irgendwann selber mal Schuhe machen und dafür muss ich eben diese ganzen TikTok-Sachen machen.
Also da muss ich auch sagen, ich zum Beispiel, also klar, so diese Big Fashion Drops kriege ich halt mit, so dieser Mischief Boot zum Beispiel oder halt irgendwelche Yeezys, irgendwelche großen Drops, ja, davon kriege ich mit so, aber so diese kleinen Sachen wie zum Beispiel, du hast letztens gesagt, dass irgend so ein neuer Jordan 3er, der schon Gebrauchsspuren hat, aber halt eigentlich neu ist, so, das habe ich zum Beispiel, ja genau, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst so, und das ist halt auch cool, weil so, ich trage halt so meine Air Force und das ist das einzige Paar Schuhe, die ich so habe fürs Rausgehen so. Und das ist halt auch cool, weil dann denke ich mir so, ah, der sieht cool aus, vielleicht kann ich mir den auch gönnen. So.
Qualität war leider scheiße, würde ich dir nicht empfehlen.
Was eigentlich ganz lustig ist, weil ein Yeezys ist, so Adidas haben keine Ahnung, was sie eigentlich mit den Schuhen machen sollen. So, sie haben sie alle einfach jetzt im Lager. Ja. Und dann gebe ich, haben so 500 Privatpersonen oder Klienten schon angeboten, das Ganze zu kaufen, aber sie haben nichts angenommen.
Ja.
Sie überlegen es halt
so. Ja, das wäre, glaube ich, das Schlechteste, was sie machen könnten.
Exactly.
Wenn sie jetzt an irgendjemandem anders das Yeezy
Inventory sellen würden. Sie haben einfach einen Zuhörer im Resale, das macht keinen Sinn.
Ja, jemand anders wird die einfach nur im Resale raus.
Und es auch zu einem, so ein, what do you call it, poorer Land ist zu schicken, ein armeres Land zu schicken, wird auch keinen Sinn machen, weil sie würden es nicht mal anziehen, sie würden es weiterverkaufen.
Ja,
weil
sie
sind auch nicht dumm. Also dann hast du deinen ersten offiziellen Yeezy-Store, you know.
Es irgendwo. Würde halt nie im Leben, selbst wenn man jetzt sagt, man spendet es für die Erdbebenopfer in der Türkei, es würde nie dort bleiben. Aha. Die würden, irgendjemand wird den Laster nehmen, wird das alles rausnehmen, wird das in ganz in Europa verkaufen.
Genau. So.
Safe.
Aber was denkst du, sollten sie machen? Sollten sie es verbrennen?
Ich meine, ehrlich jetzt, ich glaube, die sollen es einfach ausverkaufen. Und
du sagst, sie sollten es verkaufen?
Es ist halt schwer, weil das Ding ist, ich habe ja auch gelesen nach dieser ganzen Kanye-Sache, na klar, die haben halt die Zusammenarbeit mit Kanye beendet so, aber Adidas hat halt massive Schäden dadurch gezogen.
Die machen 760 Millionen Dollar Verlust dieses Jahr, wenn sie die Schuhe nicht verkaufen. Das nicht 760 verrückt. Millionen Dollar weniger Umsatz, sondern Verlust, Bruder, ja, Verlust.
Das ist ja, nein, wenig, das ist absolut krank. Und sie haben schon auch, ja, wir haben eh schon drüber geredet, bei Blue Ivy auch schon genug verloren.
Also. Der Adidas-Store hier im ersten macht zu, Digga.
Was?
Bro, die schließen den Adidas-Store.
No.
Ist das 450
Quadratmeter? Ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass sie auf der
Hilfe haben. Gesehen.
450 Quadratmeter kannst du dir gönnen für 37.000 Euro.
Ja, lass mal Studio bauen.
Ja, why not?
Ja, Bro, so 3 Tage.
Ja. Aber was
können wir den auflassen?
Was denkst du?
Was ich denke, was sie machen sollten, also wenn sie es
ohne den Branding
verkaufen. Wenn sie die Ware verkaufen ohne Branding, dann sind es immer noch Yeezys. Jeder wird es als Yeezys sehen und jeder wird es immer Yeezys nennen. Das heißt, dann geben sie weiterhin Kanye West eine Plattform und würden somit Antisemitismus supporten. Denn wenn sie sagen würden, Kanye ist kein Antisemit, könnten sie nicht rechtfertigen, warum sie ihn überhaupt rausgeworfen haben. Also sie können von da nicht zurückrudern.
Mhm.
Das geht nicht. Das heißt, wenn sie es jetzt veröffentlichen ohne Kanye, ist es einfach nur ein Cash Grab. Sie geben es ihm nicht und geben ihm trotzdem noch die Plattform und zahlen ihn nicht aus dafür. Oder sie zahlen ihn aus dafür. Wie die Verträge aussehen, weiß ich nicht genau. Es gab viele unterschiedliche News, die da von denen kamen. Wenn sie alles verbrennen, kriegen sie einen mega Shitstorm wegen der Nachhaltigkeit, weil sie ja, alles genau. verbrennen.
Exactly.
Wenn sie es irgendwo hinspenden, werden irgendwelche bösen Menschen die Chance wittern, das Geld daraus machen und es wird niemandem was bringen. Vielleicht, ganz, ganz vielleicht, beste Option, immer wieder nach und nach kleine Stückzahlen releasen und versteigern. Same. Nicht verkaufen, sondern versteigern und vorab sagen, wo das erwirtschaftete Geld gespendet wird.
Das
wäre vielleicht die beste Lösung.
Aber wir leben ja leider im Kapitalismus und ich glaube, das ist eher unrealistisch, weil ich weiß nicht so, also ich weiß, ich bin ja nicht so tief drin in dieser ganzen Mode-Story-Ding so, aber ich weiß nicht, hat Adidas jemals irgendwo mal einen guten Zweck gespendet so?
Ich habe keine Ahnung.
Öffentlich zumindest.
Stimmt,
vielleicht schon. So haben, ich wette, sie haben ihren eigenen Charity wahrscheinlich schon.
Vielleicht, aber ich weiß halt nicht. Ich glaube, was ist halt schwer.
Aber Bro, du hast recht, wir leben im Kapitalismus und deswegen musst du auch mal überlegen. Für so eine Brand wie Adidas ist es ganz, ganz wichtig, das Image ist ja auch etwas wert, ansonsten würden sie es ja einfach verkaufen, ansonsten würden sie einfach mit Kanye weitermachen, der hat 20% des gesamten Umsatzes ausgemacht. Das heißt, in dem Fall könnte Adidas die Ware verkaufen und sie würden keinen Shitstorm kassieren, weil sie es verbrennen. Sie könnten die ganzen Sachen spenden und sich in eine positive Richtung stellen und könnten sicher gehen über das Versteigerungssystem, dass es nicht bei jemandem landet, der einfach nur super viel Kohle damit macht, weil es halt dahin geht. In dem Fall könnten sie hundertprozentig, würde ich behaupten, sicher gehen, keinen Shitstorm zu kassieren.
Ja, das würde eigentlich funktionieren.
Und das wäre kapitalistisch schon. Wahrscheinlich sogar sinnvoll.
Aber das Ding ist so, die Schuhe, ich habe es auch irgendwo gesehen, einfach ein Collector's Item. Menschen kaufen sie nicht, weil sie Yeezy sind. Das ist einfach nur so ein Schuh, den man irgendwie jetzt haben will. Sie
kaufen ihn auch viele, weil einfach
die meisten kennen, wissen auch nicht mal, von wem es ist. Sie kaufen es einfach nur, weil es ein Yeezy ist.
Weil es halt ein Trend ist.
Und exactly. So, in generell, es gibt auch keinen so schlechten Gedanken, wenn man das kauft, ist eher nur so, es ist ein Yeezy, sie haben keine Ahnung, wer Kanye West ist und dann überhaupt nicht was darüber gesprochen. Ja. You know? So,
ich weiß, ich glaube halt vielleicht, dass man das einfach ohne Kanye weitermacht und das einfach, also dürfen die Schuhe ohne Kanye weitermachen?
Sie haben so an sehr viele Designs, haben die so die.
Also sie können ohne Kanye die Schuhe weiterverkaufen.
Sie können ohne Kanye alle Schuhe weiter produzieren, außer die Yeezy Slides. Die Yeezy Slides hat Kanye die Patente.
Mhm.
Okay. Ich weiß nicht, wie wäre es, wenn man die einfach ohne Kanye weiterverkauft?
Überlegen sie ja auch, aber dann geben sie, das werden für immer weiterhin Yeezys bleiben, weil, wenn du mal drüber nachdenkst, der Schuh hat gar kein Branding drauf. Stimmt, es steht nirgendwo Kanye West, es steht nirgendwo Yeezy. Mhm. Das Einzige, wo Yeezy steht, ist auf der Innensohle.
Mhm.
Das heißt, sie müssten nur die Innensohlen switchen. Trotzdem, jeder würde sagen, das sind Yeezys. Und Yeezy ist Kanye. Kanye ist Yeezy, das ist sein Name. Er heißt halt jetzt Ye, but it's his name. So, deswegen würden sie ihm weiterhin die Plattform geben. Das funktioniert nicht.
Das stimmt auch, ja. Und einfach neu rebranden ist halt auch wie so ein neuer Schuh halt einfach. So.
Trotzdem werden es alle Yeezys nennen. Ja. Du kannst auch sagen, dass das der Adidas 350 ist. Niemand wird sagen, habt ihr die neuen Adidas 350?
Ja, safe. Okay. Ist halt schwer.
Ich kann mir vorstellen, dass dieses Versteigerungssystem tatsächlich, habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Mir
ist ich glaube, das ist actually gut, weil das Ding ist natürlich, verbrennen ist halt nicht so geil für die Umwelt so.
Also darum, ich glaube, das ist Adidas egal, um ehrlich zu sein.
Ja,
ich glaube, Adidas geht es nur darum.
Sie könnten es einfach in Geheim machen. Sie könnten es einfach auch in einen großen Box geben und im Ozean reinschmeißen und niemand würde irgendwas wissen.
Vor, einfach irgendwann weg. Würde so plötzlich der Adidas CEO, was machen Sie mit dem Yeezy Inventory? Und der würde so auf einmal, was für ein Yeezy Inventory? Wir hatten nie ein Yeezy Inventory.
Und in so 100 Jahren geht jemand tauchen und findet einfach so, keine Ahnung wie viele einfach.
Findest du das Bernsteinzimmer daneben, das Yeezy
Inventory? Ich wollte gerade sagen, so in so 100.000 Jahren so neue Zivilisation, der ganz neue Menschen-Evolution und so. Ist ja auch so, dass der Ozean ja rauf und runter geht und sich verschiebt. Und dann genau dort, wo sie das gedumpt haben, in so 1 Million Jahren lernen die so, mysteriöses Pyramidenkonstrukt aus Schuhen. Das haben safe die Aliens gebaut.
Ich liebe das Thema. Müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, weil ansonsten kommen wieder diese ganzen Verschwörungstheoretiker und fragen mich, warum ich für die NASA lüge.
Aber ey, wir können ja das Thema jetzt wechseln, ne? Wenn wir uns diese Gefahren...
Bro, was macht
hast
dein
Beat? Hast du den Beat eigentlich, ja?
Ist eigentlich soweit fertig jetzt, ja.
Dein Beat ist fertig?
Grundgerüst,
wie kannst du einen Beat bauen, ohne dass du den überhaupt abspielst?
Bro, the man. Eigentlich, das ist eine sehr gute... Wow.
Ja, Bro,
das wie... Ist nicht mal, du hast keine Kopf.
Du hast so... Ich, du hast keine Kopf. Wie, also, so... Weißt du, wenn, warte mal ganz kurz, du hast ja immer diese Linie.
Genau.
Weißt du, wie der Ton klingt, wenn du ihn siehst?
Nee, so gut bin ich jetzt nicht. Also, ungefähr ja, aber ich kann ihn mir jetzt nicht direkt
nicht genau.
Im Kopf vorstellen, genau.
Ja. Okay, krass. Aber Beethoven konnte ja auch komponieren, als er taub war, also gegebenenfalls.
Ja, vielleicht bin ich ja auch der neue Beethoven, wer weiß.
Ja, hoffentlich.
Ja.
Lebst du länger.
Lass mal. Ich hoffe, ja. Ja, ich hoffe, ich werde nicht taub. Ist,
ja.
Ja, ja, dann lass einfach mal gucken. Ich bin selber überrascht. Ich weiß nicht, wie der jetzt klingen wird.
Ja.
So also ungefähr halt. Aber rein.
Die Commentators, die kommen. Ja, fuck it. Du kennst deine Drumsets schon, deswegen weißt du schon eigentlich, wie ja, es dann hörst. So, okay, cool.
Also ich sage jetzt so, ist jetzt keine Meisterleistung so.
Aber es ist schnell gebauter Beat. Ich könnte es nicht machen und ich glaube er auch nicht.
Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich den Beat gebaut habe.
So. Ja, nein, ohne. Wir haben einfach nur weiter geredet. Und ich habe mir kurz gedacht so, hast du aufgegeben oder schon, ups.
Ich hab gesagt, ihr könnt mit mir reden, während ich Beat baue.
Mhm. Krass. Na, Tanz egal, aber wirklich so, talentiert eigentlich.
Ich wüsste ja, auf jeden Fall, wen ich da sehen würde. So, so ein UK-Ding.
Das könnte auch so ein bisschen Freddo Klavisch-Type Beat vielleicht sein.
Das
kann so
dieses, ich bin noch hungrig und ich komme gerade erst aus der Trap so.
Safe.
Aber ich muss hier weitermachen, weil ich muss meinen ganzen Block rausholen. So.
Genau.
So diese vielleicht, Energy kriege ich von dem Beat.
Vielleicht auch so ein bisschen Dave, vielleicht. So ein bisschen auf aggressiv.
Könnte vielleicht. So, you know, Grime.
Grime. Ich feiere Grime aber auch komplett. Ich finde Grime so nice momentan.
Ich habe echt gesagt noch nie Grime gehört.
Grime ist einfach nur so noch generell nie. Altes, so Skepta.
Also safe, ich weiß schon, was Grime ist, aber ich habe es noch nie aktiv gehört. Das muss ich eigentlich mal machen.
Grime
ist meine, es hat sich alles gewechselt auf Drill gerade. So Grime ist jetzt irgendwie jetzt mehr auf der Seite und like Drill ist dann Neues.
Ist das neue Grime?
Ja, exactly.
War nicht Drill vor Grime?
Ich meine, es war vorher und dann kam eher diese Grime-Phase und dann ist Drill wieder zurückgekommen mit 504 und
also das Ding ist, bei Drill ist ja eigentlich, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber Drill, das originale Drill kommt ja eigentlich aus Chicago, nicht?
Ja, also es gibt auf jeden Fall New York, New York Drill und Chicago.
Aber das kam erst später, ne? Also das,
New York Drill,
das kam erst mit Pop Smoke und so, genau.
Aber
und,
ja, am Anfang,
aber das Ding war ja so Chief Keef und ja, Lil Durk.
Das war erst ein viel aggressiveren Rap. Genau. So, nein, Lil Durk war nicht mal dort am Anfang.
Stimmt,
so richtig davor,
so richtig war
das ja, war jetzt so eine andere Szene eigentlich,
eigentlich
komplett.
Chief Keef, ich würde sagen, Chief Keef ist so der bekannteste, der das Ganze so established hat. Ja, und dann ist das irgendwie nach UK rüber geswappt, hat sich dann dort, I guess, irgendwie weiterentwickelt so. Und jetzt gibt es ja, wie gesagt, New York Drill, es gibt UK Drill und auch sogar im UK Drill gibt es ja nochmal so
Untergruppierungen.
Da hast du ja so ein bisschen diesen hier Ross Millions, Quang Face oder wie das heißt, so diese aggressiven Sachen.
Ja.
Dann hast du halt aber auch, ich bin leider nicht so im UK drin, aber so dieses chilligere Drill, sowas jetzt nicht unbedingt mit Abstechen und so.
Ja, genau. Aber jetzt gibt es so verschiedene Versionen. Am Anfang war es hauptsächlich so eher aggressiv und jetzt hat es sich so verbreitet, damit es auch mehr commercial ist.
Genau,
halt.
Central
also,
C zum Beispiel.
Ja, genau.
So. Und New York gibt es halt natürlich so dieses ganze Post Smoke, Favi Foreign und dann gibt es auch jetzt dieses Jersey Drill, so, also Jersey, New Jersey Dings, ne?
Es gibt dann was. Uzi. Ist das jetzt auch
Drill? Uzi ist da nicht Drill.
Nee, der ist nicht Drill, aber der hat ja auch dieses I Just Wanna Rock, dieses
Ding. Ja,
das ist ja auch
klar,
dieses New Jersey Ding so.
Aha, okay.
Und auch Batman Real, auch Didi Osama, K-Flock und diese ganze neue New York Drill-Szene.
K-Flock aber kommt nicht mehr raus, glaube ich.
Nee, ich glaube nicht. Gone, Bro. Aber ich finde, also no hate an irgendwen so, an alle Drill-Enthusiasten, tut mir leid, wenn ich euch jetzt irgendwie verletze oder so. Aber ich finde halt, Didi Osama macht halt genau das, was K-Flock macht. Kannst halt aber machen, weil K-Flock halt im Knast ist.
Didi Osama habe ich nicht sehr viel gehört. Ich meine, ich höre seinen Namen ein bisschen überall, aber ich kenne seine Musik nicht wirklich.
Hört sich halt für mich irgendwie ein bisschen sehr wie K-Flock an.
Weißt du, wie alt er ist? Er schaut sehr jung aus.
Ich glaube, der ist 16 oder so.
Ja, 15, ich 16, denke mir so, ist einfach ein kleines Kind, crazy, going off.
Bro, weißt du, was eine Sache ist, die mich komplett verwirrt?
Hm?
Die Welt ist ja riesig. Und in den USA gibt es, da sind die Topstars des Raps.
Same.
In UK kommt langsam, picked up, so, aber wenn du in den USA ein Top-Rapper bist, dann bist du überall auf der Welt ein Top-Rapper.
Ja.
Producer sind sehr, sehr viel internationaler, die sind überall.
Mhm.
Warum sind so viele deutsche Producer auf US-Tracks. Weil das passiert so, wenn du musst mal überlegen, es gibt 192 Länder und es ist schon regelmäßig. Sogar in den USA höre ich manchmal so Jokes von wegen, Junge, was frühstücken die Producer in Deutschland, ja, dass sie, you know these jokes. Yeah. So. Wie kommt das?
Also ich glaube, der Grund, warum so viele deutsche Producer auf so Ami-Tracks landen, ist halt, ich würde mal behaupten, weil Deutschland auch ein großes Land ist oder generell deutschsprachig, also Österreich, Deutschland, Schweiz.
Ist der fünftgrößte Musikmarkt der Welt.
Ja, also ich glaube, das ist eines der meisten Gründe, also der größten Gründe, warum. Weil wenn du guckst, so, du hast halt natürlich Englisch, dann hast du Spanisch, dann würde ich behaupten Deutsch, so vom sprachentechnisch her so. Das könnte ein Grund sein. Das kann aber vielleicht...
K-Pop ist eigentlich sehr groß.
Aber ich meine gar nicht musiktechnisch, sondern sprachentechnisch. Okay, okay, so, how many people speak the language?
Deutsch, Englisch, Spanisch.
Genau. Und ja, ich glaube, das ist so eines der größten Gründe.
Ah, warte mal. Aber es ist ja auch gerade so, dass mit Drill relativ aggressive Musik gerade im Trend liegt. Und auch im Grime, es geht ja auch in diese Richtung. Und die deutsche Sprache von der natürlichen Konnotation ist sehr viel härter als Englisch oder zum Beispiel Spanisch. Deswegen, vielleicht liegt es auch daran, dass dadurch, dass wir diese harte Aussprache haben, wir eher Beats bauen, die auf diese Type of Music passen.
Vielleicht.
Weil als Spanier machst du ja eher so Happy Death.
Dancehall und
weißt
so,
du?
Ja.
Das könnte auch sein.
Safe, das könnte wirklich so sein. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wirklich der größte Grund ist einfach, weil wir eines der größten Sprachen sind, die es gibt, würde ich mal behaupten. Ansonsten wüsste ich halt ehrlich gesagt nicht. Was auch ein Grund sein könnte, warum so viele deutsche Producer auf Ami-Tracks landen, ist halt OZ zum Beispiel, deutschsprachiger, also jeder Anfänger-Producer guckt halt auf ihn hoch so und denkt so, ey, wenn der aus der Schweiz aus einem kleinen Kuhdorf das schafft, dann schaffe ich das ja auch so. Das könnte auch ein Grund sein vielleicht.
Ist OZ noch aktiv? Also macht er momentan noch viel?
Also ja, ich denke mal schon so. Also er hat immer wieder mal ein paar Placements so. Genau, also der bei ihm ist das halt, weißt du, ich mache halt für irgendwelche Newcomer, mit denen ich gut befreundet bin, mal einen Track und er macht halt einfach mal so für Drake einen Track. So. Mhm. Also für ihn ist das halt schon ziemlich Standard geworden, aber er ist eigentlich bei jedem Major Release irgendwo Travis dabei, Scott auf jeden Fall.
Auch.
Ja. Vor allem seit Sicko Mode, der hat keine so.
Ja.
Was will er da noch übertoppen, so, weißt du?
Ja, das
so,
war krank, ja, stimmt.
Das ist crazy, ja.
Aber eigentlich hast du das mit Hitboy gesehen, wo er so einen kleinen Teil von einem Lied irgendwie abgespielt hat auf so ein Instagram-Ding und hat einfach gleich Metro Boomin und ein paar anderen Producers einfach gleich komplett gedisst, hat einfach gesagt, alles ist schlechter als ihm. Und no, denkst du, dass Hitboy besser ist als jeder andere Produzenten? Ich kann mir jetzt gerade so den Namen von den anderen nicht...
Metro hat er auf jeden Fall gedisst. Er hat auf jeden Fall Metro
gedisst. Metro for sure. Und ein paar anderen ist es jetzt gerade noch nicht in meinem Kopf, aber halt so auch generell so respected, talented.
Established. Ne?
Also,
established.
Ich glaube, man kann nicht sagen, welcher Producer besser ist, weil jeder hat so ein bisschen seine eigene Sauce. Mhm. Jeder hat so ein bisschen dieses eigene, was ihn besonders macht. Und ich meine, Hitboy macht ja ganz andere Beats grundsätzlich als ein Metro Boomin zum Beispiel.
Aber das Ding ist, was er gesagt hat, ist so, ich meine, wie er es gerappt hat, sein Grund dafür war, dass er eigentlich mehr versatile ist. Also er kann alles machen und die anderen können nur ein bestimmtes Ding machen. So er hat wirklich einfach gesagt so, hey, kannst du das machen und kannst du das machen, weil er kann halt alles machen.
Ja, das finde ich halt keine Ass, sage ich dir ehrlich.
Aber glaubst du, er hat recht? So, ich meine, weiß nicht, so glaubst du, ist er... Oh.
Ich weiß ja nicht, weil man sagt dir auch eigentlich so, sei lieber besser in einer Sache als gut in mehreren Sachen, also ich weiß halt nicht.
Ja, aber glaubst du, dass Hitboy wirklich am besten in jedem Bereich ist?
Nee, sag ich dir ehrlich, ich glaube nicht, weil...
Ich glaube, es ist hauptsächlich wegen seinen Placements, weil generell er ist einfach nur schon länger da, also hat halt Jay-Z und Nas und alles und hat halt die neuen Artists
auch.
Ja,
aber man kann ja auch
sagen... Und deswegen glaubt er, er hat so diesen...
Ja, aber Metro Boomin hat ja auch sehr viele Placements.
Nein, Metro Boomin eh genug. Ich glaube, Hitboy ist einfach nur älter, deswegen ist einfach nur, er kommt mit diesen so Youngins, you know, ich zeige euch...
Es hört sich sehr nach Old-Head-Mentality an.
Genau,
exactly. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, das heißt, ich bin automatisch besser als ihr alle.
Exactly, nein, eh das Klassische.
Aber
im Endeffekt sind es ja eigentlich immer die jungen Upcoming, die Musik wirklich verändern.
Absolut.
Und dann, selbstverständlich, so Old Heads, die wissen, wie das funktioniert, die haben sich lange etabliert, die sehen, die Musik entwickelt sich und können dann das adaptieren und da geile Sachen hochwertig machen. Mhm. Aber im Endeffekt, die Musik immer wieder verändern, sind die Jungen, die keinen Bock haben auf das, was gerade da ist.
Siehe Yeet.
Boah, Bro, Yeet ist krank.
Yeet ist krank, ja.
Ich finde,
hat eigenes Genre gemacht.
Also, Yeet hat einfach so... Also klar, er hat sich von Playboi Carti inspirieren lassen, so dieses Whole Lotta Red, dieses ganze, ich nenne es jetzt mal Hyperpop.
Mhm. Man kennt das ganze Mumbling, so, wo man, you
genau, know. Und der hat das dann einfach, er hat das genommen. Am Anfang natürlich gab es sehr viele Anschuldigungen von, ja, Playboi Carti Sohn und Clone und was auch immer. Aber er hat jetzt vor allem mit dem letzten Album, das er gedroppt hat, er hat das genommen, geswitcht und seine eigene Sauce draus gemacht. Mhm. Und das finde ich halt echt krass, weil Yeat hat einfach eigenständig mit seinen Producern dann komplett was Neues gemacht. So.
Wirklich, aber nein.
Ich weiß noch, als ich das erste Mal einen Yeat-Song gehört habe, ich konnte es nicht einordnen, ich konnte nicht sagen, was es ist, aber ich fand es geil.
Ich habe es von Anfang an gefühlt.
Ja, ich auch, ich fand's richtig krass. Und ich weiß auch noch, wie ich so, ich weiß nicht, bei welchem Song das ist, aber da hat er auf jeden Fall einen Glockenbeat drin. Und dann rappt er irgendwie so, der Song war bis jetzt krass, aber hier kommt eine Glocke. Und
the song already was turned, but here's a bell.
Ja, Mann. Junge, das war so geil. Ab dem Moment war ich dicker Yeat-Fan.
Ja, Mann, absolut.
Und ich war, das weiß ich noch ganz genau, waren wir zusammen in Paris auf einer Party und ich war so ein Yeat-Fan. Ich habe nichts anderes gehört zu dem Zeitpunkt, aber ich hatte keinen Plan, wie der Typ aussieht.
Ich meine, man merkt ihm auch nicht, er hat halt sein Dings dran.
Und er war auf dieser Party, da waren vielleicht 100 Leute auf der Party.
Das fand ich mal so fett.
Es eigentlich war nicht so voll, jeder hat mit jedem geredet. Yeat war auch da, wir haben mit einem gequatscht und er hat mir danach gesagt, ja, Bro, you saw this artist, dieser Yeat war da. Und ich so, nein, was?
Fuck.
Weil ich einfach nicht wusste, Zach Beer war auch da, ja, den hab ich halt erkannt, ich wusste, wie er aussieht. Genau, aber Yeat nicht und das war mir jetzt so wichtig.
Schade.
Und dann habe ich hab danach... das war, glaube ich, dasselbe Mal, haben wir auf einer anderen Party Central C getroffen. Und Central C war auch so voll nett und hat so...
Wirklich?
Ja, Place for Faces.
Ah, nein, ich habe Central C nicht gesehen. Ich habe Dings, what's his name? Hedy One.
Ja, also er war auf jeden Fall super nett und alles. Und auch voll offen, aber das war mir so voll egal, weil ich so traurig war noch deswegen. Ja.
Aber Yeat hat ja auch zu einem Lied, warte mal... Ich weiß nicht mehr zu welchem Lied, aber er hat ein Musikvideo gedreht in Paris mit Zach Beer. Also es kann gut sein, dass es da dieses...
Das war der Zeitraum safe, auf jeden Fall.
Ja, sehr möglich. Ich glaube, sie haben gesagt, sie filmen ein Video zur Zeit, aber kann
ich nicht. Aber ich habe jetzt eine Frage für dich. Du bist ja ganz, ganz tief drin. Du kennst dich aus.
Ja.
Ich habe dir das vorher nicht gesagt. Das heißt, du konntest dich da jetzt nicht drauf vorbereiten.
Okay, ich bin gespannt.
Pass auf.
Ja.
Drei Artists, die du und ich kennen. Rapper, deutschsprachig, die aber noch nicht in der breiten Masse sind. Welche drei Artists werden es 2023 schaffen, dass sie, sagen wir mal, Hip-Hop-interessierte Leute alle kennen?
Okay, Smoothie Nummer 1, auf jeden Fall, weil ich finde, der hat krassen Mainstream-Potenzial.
Ja, finde ich auch, Smoothie ist König.
Absolut.
Werden auf jeden Fall auch Podcast machen, ist auch schon ausgemacht, also Shoutout wird auf jeden Smoothie. Fall kommen.
Auf jeden Fall. Ich sag dir ehrlich, ich finde Bibizer, weil er ist zwar jetzt nicht so rap-lastig mit diesem neuen Opernring, Falco-Type-mäßigen, aber
viele Vereine.
Es ist halt einfach geil, so kann man nicht sagen.
Ich finde die Entwicklung von Bibizer sehr krass. Ja. Künstlerentwicklung sehr, sehr gesund.
Ja.
Nichts irgendwie gepusht, nichts über Hype, sondern einfach ganz organisch eine Fanbase aufgebaut,
absolut,
die genau ihn feiert und genau ihn hören will.
Ja.
Der Typ ist super krass live, hat das auch schon sehr oft gemacht. Der ist auch schon auf Touren mitgefahren, wo das gar nicht sein Publikum war.
Ja.
Aber das ist der Grund, warum er so gut ist. Bin ich bei dir, sehe ich auch. Ich bin mir nicht sicher, ob er dieses Jahr den krassen Durchbruch haben wird oder erst nächstes Jahr. Aber der krasse Durchbruch wird kommen
auf jeden
und
Fall.
Bibizza wird eine Karriere haben für 20 Jahre.
Aber ich habe auch so gesehen bei diesem einen Charity-Konzert, so die Crowd ist schon abgegangen bei ihm.
So,
ich habe
jedes
gesehen, es ist sick. Like, ich meine, er hat so wirklich einen Crowd, it's crazy.
Smoothie, Bibizza, beides Wiener, ist kein Zufall.
Ja, und Nummer 3, auch ein Wiener, Gola Jani.
Gola,
Bro, ich finde Gola, nicht nur die Musik, also nicht nur die Musik an sich, sondern auch wie er sich anzieht, wie er sich gibt, wie er sich verhält, perfekt einfach
Gola
alles zusammen.
Gola ist ein Star, ich sehe das genauso,
absolut,
ich höre auch sehr, sehr viel Gola privat, weiß Gola auch, habe ich ihm auch gesagt, dass ich viel privat Gola höre. Schaut
Gola.
Ich glaube, er kommen auch noch sehr krasse Sachen. Er hat auch einiges in der Hinterhand. Gibt
kann ich mir
viele
gut vorstellen. Ihm folgen so viele bekannte Rapper. Kalim folgt, Young Hoon natürlich. Pascha folgt ihm, Digga. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass da noch was
in der Pipeline ist. Das Ding ist, natürlich, seine Musik ist, ich finde die richtig geil, aber die ist natürlich sehr nischig gerade noch. Aber ich glaube tatsächlich, dass die breite Masse diese Nische geil finden wird.
Absolut.
Und in diese Nische vorstoßen wird und er sich gar nicht verändern muss.
Absolut.
Und sobald das passiert, ist er der Vater dieses Sounds.
Absolut. Ey, so Gola macht da so, ich hasse sowas zu sagen, aber er macht so diesen typischen Ami-Sound so. Und das halt, was jetzt gerade in Amerika cool ist, und das braucht halt bei uns ein bisschen länger, aber auch zum Beispiel so ein Kalim, der macht ja auch so Ami-Trap-Dinger und die Leute feiern das komplett bei ihm.
Also ich finde halt, dass Gola, also er hat diesen Mumble-Rap im Deutschen, aber er ist der Einzige, der es kann.
Ja, absolut.
Er ist der Einzige, der es kann.
Es ist crazy, er kann es wirklich.
Ja.
Ich habe sogar letztens Gola gehört. Und da war irgend so, kennt ihr das, wenn ihr Musik so passiv hört, also nicht aktiv, sondern einfach in den Airport so? Und dann dachte ich mir so, ey, höre ich gerade einen Ami-Rapper oder höre ich jetzt Gola? So, generell die Attitude, wie er das performt, wie er das rappt, die Flows, absolut.
Aber
passt
Gola,
einfach.
Also er versteht sich auch nicht, er ist das ja 100%.
Er ist wirklich so,
ne? Ich habe ihn einmal getroffen, dass da hat er, dann bin ich so an ihm vorbeigegangen, weil ich konnte nicht mit der Situation auseinandersetzen. Und ein Kollege von ihm hatte irgendwie Stress. Mhm. Und er hat für den Kollegen von ihm da den Stress geklärt, weil irgendwie der hatte Stress mit der Polizei und er hat einfach mit ihm geredet. Und ich bin nur an ihm vorbeigegangen, weil ich nicht in der Lage war, mich damit auseinanderzusetzen. Und Goda sagt zu diesem Typen, das ist das Einzige, was ich gehört habe, der einzige Satz, entschuldigen Sie, Herr Polizei. Bro, ich bin schon gestorben. Er hat ihn einfach Herr Polizei genannt, Bruder. Das war einfach schon so geil. Das ist einfach, siehst, der Typ ist das durch und durch.
Ja, absolut, Digga, ja, safe.
Ja, Mann, aber Goda Gianni bin ich auch hundertprozentig dabei, würde ich auch safe sagen. Absolut. Smoothie auch, krasses Mainstream-Potenzial.
Absolut,
ich wünsche es natürlich auch, weil ich weiß nicht, ob ich Smoothie wünschen würde, den ganz krassen Durchbruch dieses Jahr schon zu haben, weil ich bei ihm auch ein stabiles Künstler-Development sehe. Aber der hat ich habe viele Sachen von ihm schon gehört, viel gehört. Bibiza wird, glaube ich, so einen stetigen Weg gehen.
Ja.
Aber bei Gola und Smoothie sind wir uns auf jeden Fall 100% einig.
Ich finde halt auch bei Smoothie krass, das ist halt, er hat halt so ein bisschen das Babyface-Image, er ist jetzt schon. Ne, aber
ich
so
finde,
dieses
ich
kleine
finde,
junge
Smoothie so. Sollte niemandem sagen, wie alt er ist. Wenn niemand wüsste, wie alt Smoothie ist, würden alle glauben, er ist 14.
Ja, er hat es auch eine Zeit lang verheimlicht. Mhm. So.
Und dann wären alle so halt, ja, und dann hat er das halt irgendwann gesagt, damit er in Clubs reinkommt.
Ja. Ja, ja. Angeblich.
Munkelt man. Aber dann wäre so, stell dir mal vor, man würde glauben, er ist 14 und er würde mit 14 solche Songs raushauen, Bruder, wäre Jahrhunderttalent.
Ja,
also er ist sowieso krasses Talent, aber
ja,
wenn er mit 14 diese Musik machen würde,
ja, wäre absolut. Safe.
Ja, geil. Dann würde ich sagen, sind wir langsam hier am Ende. Dann haben wir in unserem Podcast, wir thematisieren ja sehr, sehr viel Jugendkultur. Muss ja nicht immer nur um Mode, Sneaker oder sonst irgendwas gehen. Ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, dass wir heute mit Young Rocks ein bisschen anderes Thema beleuchtet haben. Ich hoffe, es hat jedem sehr, sehr gut gefallen. Mir hat es super gefallen. Ich hoffe, dir hat es gut gefallen.
Absolut, ja.
Und ich hoffe natürlich euch auch. Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare, welche Themen ihr gerne hören wollen würdet in der Zukunft oder welche Gäste ihr gerne da hättet. Dann gebe ich mein Bestes, dass wir das hinbekommen. Entweder einen geilen Gast zu finden für das Thema, was ihr hören wollt, oder ein geiles Thema zu finden mit dem Gast, den ihr sehen wollt. Und dann bedanke ich mich an der Stelle für dein Kommen, Rocks. Schön, dass du es zurückgeschafft hast aus Mailand. Und ich hoffe, wir sehen uns in 2 Wochen dann beim nächsten Podcast. Folgt Rocks alle auf TikTok, wenn ihr anfangen wollt, selber als Producer euch selbstständig zu machen und das euer Traum ist, dann könnt ihr bei Rocks ganz, ganz viel lernen. Und Rocks verkauft Beat-Drum-Kits, die sind aber alle ausverkauft. Aber ich packe trotzdem einen Link in die Bio, damit ihr sehen könnt, was für ein erfolgreicher junger Mann hier neben mir sitzt. Hast du sonst noch irgendwas zu?
Folgt mir auf Instagram. Und kauft Mix Master bei mir, damit eure Beats das nächste Level oder eure Songs das nächste Level erreichen. Folgt Fabian und Alexander auf Instagram und auf TikTok. Ich feiere diesen Podcast extrem. Wir müssen es auf jeden Fall pushen. Wir müssen Wien auf die Karte bringen. Deswegen lasst uns gegenseitig uns alle supporten und let's go.